Es ist Samstag, der 5. Juli.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Pünktlich zur Urlaubszeit wird an den deutschen und auch an anderen europäischen Grenzen wieder kontrolliert, als wären wir zurück in den 50ern. Wie man derart mutwillig die Idee eines freien, offenen Europas in die Tonne treten kann, wird mir auf ewig ein Rätsel bleiben. Nun denn, auf in den Stau. Am Mittwoch war Muttertag, zumindest in der deutschen Politik. Da einigte sich die Koalitionsrunde darauf, weitere Milliarden für die Mütterrente rauszuhauen. Die CSU hat also ein weiteres Herzensprojekt durchgesetzt und Markus Söder ist nun auch offiziell Schwiegersohn der Herzen. Dafür soll jetzt an anderer Stelle gespart werden, bei Arbeitslosen und Geringverdienern, die früher Arbeitslosengeld II bezogen haben, aktuell Bürgergeld beziehen und künftig Grundsicherung erhalten. Twix bleibt hingegen Twix. Bürgergeldempfänger sollen künftig jedenfalls weniger bekommen und, wenn sie sich dem System verweigern, gar keinen Euro mehr. Ist das asozial oder sozial gerecht? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der TAZ, sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Politikbetrieb, hat aber auch schon als Sozialredakteurin gearbeitet. Deswegen wird es niemanden überraschen, dass sie beim Thema Bürgergeld eine ganz andere Meinung hat als Dorothea Siems, Chefökonomin der Welt. Sie sagt, kleine Sparrunden reichen nicht aus. Das Bürgergeld braucht dringend einen Neustart, denn wegen der großzügigen Sozialleistungen in Deutschland lohne es sich für viele Menschen einfach nicht, einen regulären Job anzunehmen. Und Anna Meyer ist bei uns Redakteurin im Hauptstadtbüro der Zeit. Sie wuchs im Ruhrgebiet als Kind von zwei Langzeitarbeitslosen auf und verarbeitete diese Erfahrung unter anderem in ihrem Buch Die Elenden. Statt noch härtere Sanktionen forderte sie jüngst ein Recht auf Arbeit für alle. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo.
Hallo, freut mich sehr.
Und alle, die uns zuhören, können das, was wir hier in der nächsten Stunde besprechen, auf der App Campfire FM mitdiskutieren. Ihr habt da in der Vergangenheit schon sehr viele Anregungen, auch Kritik, auch weiterführende Gedanken hinterlassen. Ich lese das sehr aufmerksam und gerne weiter so. Ja, die Debatte ums Bürgergeld ist wieder in vollem Gange. Mit 1 Milliarde an Einsparungen plant der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, ab nächstem Jahr. Im Jahr darauf sollen es schon 3,5 Milliarden sein. Doch der Union scheint das nicht zu reichen. Die Kosten liefen mit über 50 Milliarden komplett aus dem Ruder, sagt Fraktionschef Jens Spahn, und Markus Söder moniert. Es kann nicht sein, dass wir beim Bürgergeld Rekordausgaben haben und deswegen andere wichtige Anliegen wie Entlastungen bei der Stromsteuer aufschieben müssen. Ulrike, erst vor kurzem hat der Bundestag einen Rekordschuldenpaket verabschiedet. Fast 580 Milliarden Euro Schulden sollen bis 2029 aufgenommen werden. Ich weiß, das soll für andere Bereiche ausgegeben werden, aber wenn man sich so viel Geld organisiert, ist es da ein gutes Zeichen, wenn man gleichzeitig bei den Ärmsten etwa beim Bürgergeld sparen will?
Nein. Also ich halte es nicht nur für ein Zeichen von Herzlosigkeit, also im engeren und auch moralischen Sinne jetzt so vorzugehen, sondern auch für sachlich einfach in keiner Weise untermauert, was da erzählt wird. Ich habe noch niemanden getroffen, der sich ansatzweise jemals mit Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt beschäftigt hat, der die Zahlen bestätigen kann, die da speziell von der Union in Umlauf gebracht werden, was einsparbar sei. Und daher ist es sehr bedauerlich, dass die gut gemeinte, gut angesetzte Reform der Ampelkoalition von 2021 rückgängig gemacht werden soll.
Wir werden fast alle Facetten des Bürgergelds besprechen in der kommenden Stunde. Dorothea, erstmal von dir der grundsätzliche Eindruck. Warum muss es aus deiner Sicht Einschnitte geben?
Einschnitte heißt nicht unbedingt eine Senkung des Regelsatzes. Das ist oft dann, was so interpretiert wird. Das ist gar nicht der Fall. Sondern es ist ja nicht nur, dass diese Geldleistung gezahlt wird, sondern eben auch die Wohnkosten inklusive Heizkosten. Wir wissen alle, wie die in den letzten Jahren durch die Decke gegangen sind. Und es ist eben auch so, dass auf der anderen Seite diejenigen, die dieses System finanzieren, eine immer größere Abgabenlast spüren. Das heißt, auch wenn jetzt beispielsweise der Mindestlohn wieder steigt, das hört sich erstmal gut an, aber der Großteil landet dann beim Staat, weil eben die Abgabenbelastung so hoch ist. Also die Einsparungen, das wird sowohl von der zuständigen Ministerin als auch von der Union, etwa von dem Generalsekretär Linnemann gesagt, soll über mehr Beschäftigte gehen und dann sinkt die Kosten, ohne dass hart gespart wird bei dem Einzelnen.
Carsten Linnemann, der Generalsekretär, hat kürzlich gesagt, es sei der Eindruck entstanden, dass das Bürgergeld eine Chiffre für Ungerechtigkeit in Deutschland geworden sei. Kannst du die Menschen verstehen, die es ungerecht finden, Anna, dass Menschen Geld bekommen, obwohl sie nicht arbeiten?
Ich kann in dieser Debatte fast alle verstehen. Das ist ja manchmal am schlimmsten.
Oh ja.
Ich finde, dass es richtig ist, was Dorothea sagt. Es wäre besser, wenn deutlich mehr Menschen in Beschäftigung wären, weil Arbeit uns alle irgendwie zusammenhält. Ja? Arbeit gibt uns einen Ort, wo wir morgens hingehen können, ein Gefühl von Selbstbewusstsein.
Ein Sinn.
Kollegen, Freunde, ist ja alles was Schönes. Ja? Deshalb, ja, je mehr Leute arbeiten, desto besser. Da stoßen wir natürlich auf das Problem, dass die deutsche Wirtschaft nicht so gut dasteht, dass unser Geschäftsmodell war, wir bauen Autos und exportieren sie in die USA. Jetzt wollen die USA unsere Autos jetzt nicht mehr. Jetzt können wir gerade mal noch... Die Chinesen auch nicht.
Frechheit.
Niemand will unsere Autos. Jetzt können wir gerade mal noch Waffen bauen, aber irgendwie haben wir keine Idee, was wir hier zu Hause bauen können und verkaufen. Und gleichzeitig sagt man, wir wollen ganz viel beim Bürgergeld einsparen, weil die Leute werden alle wieder Arbeit finden. In einem Markt, wo ich keine neuen Jobs entstehen sehe. Das ist so ein bisschen widersinnig.
Du schüttelst den Kopf,
also das,
Dorothea?
Aber ehrlich gesagt, das ist ja ein Trugschluss. Also es ist so, bei den Autobauern werden Arbeitsplätze abgebaut und das wird massiv auch weitergehen. In der ganzen Industrie sehen wir das. Aber fast jeder Supermarkt sucht einfache Arbeitskräfte. Am Bau werden einfache Arbeitskräfte gesucht. Also das ist ja nicht so, dass wir keine Jobs haben. Im Gegenteil, die Personalknappheit, und zwar bundesweit, ist im Moment jetzt nicht mehr auf dem Rekord wie noch vor 2 Jahren, aber sie ist immer noch sehr, sehr hoch. Und es sind eben nicht nur Fachkräfte. Als wir hier beispielsweise nach der Corona-Krise die Flüge wieder gingen und am Flughafen einfaches Personal gesucht wurde, war es nicht möglich, ausreichend Kräfte von den Arbeitslosen in Berlin dahin zu bringen. Ich meine, es gibt schon ein Anreizproblem.
Es gibt Jobs, ja. Es gibt sicher auch Mismatch-Probleme, dass Leute nicht auf die Jobs passen, die es gibt. Also, dass zum Beispiel viele Leute nur Teilzeit arbeiten können und die Jobs sind aber in Vollzeit und dass Arbeitgeber dann auch nicht bereit sind. Es gibt auch ein Problem damit, wie messen wir überhaupt, wie viele Jobs es gibt, weil nicht alle Jobs den Jobcentern gemeldet werden, weil viele Arbeitgeber überhaupt keine Leute von da bekommen wollen, weil die sowieso keine Langzeitarbeitslosen einstellen wollen. Also, ich sehe voll, was du sagst, aber es ist vielleicht nicht immer ganz so einfach zu sagen, wir haben so und so viele freie Jobs, wir haben so und so viele Arbeitslose, dann sollen die doch da arbeiten. Und ich glaube, wenn wir von den Milliardenbeträgen reden, um die es da geht, müssen wir uns ja auch fragen, in wessen Tasche gehen die eigentlich? Die gehen nämlich zu einem großen Teil an WohnungsbesitzerInnen. Meine Kollegin Katharina Lobenstein hat gerade eine große Recherche gemacht in der Zeit über, wie viel geben wir eigentlich für Mieten von Bürgergeldempfängern und von Geflüchteten aus. Und 20 Milliarden Euro für 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, das ist der Wahnsinn, ja? Aber das hat ja einen anderen Grund, als dass Leute vom Bürgergeld leben. Nämlich, dass sich andere Leute die Taschen voll machen.
Weil die wissen, das Amt wird zahlt früher
sowieso
oder später
genau,
zahlen.
Genau, weil was sollen sie denn machen, die Leute obdachlos werden
lassen? Sehr interessanter Report, empfehle ich die Vertiefung. Lass uns erstmal noch kurz eine Grundlage schaffen, bevor wir weiter über das Bürgergeld reden. Ein paar Zahlen, weil die gerade bei der Debatte ganz schnell aus den Augen verloren werden. Es gibt etwa 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Davon sind circa 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche, also die sollen schon mal nicht arbeiten, bleiben also knapp 4 Millionen Menschen, die laut Statistik erwerbsfähig sind. Gut 2,2 Millionen von denen stehen dem Arbeitsmarkt allerdings kurzfristig nicht zur Verfügung, weil sie noch Schüler oder Auszubildende sind, Angehörige pflegen, arbeitsunfähig sind oder eine Maßnahme absolvieren, mit der sie später dann qualifizierter sein sollen. Knapp 830.000 Menschen arbeiten, auch bereits in einem regulären Job, verdienen dabei aber nicht genug für ihren Lebensunterhalt und bekommen daher zusätzliches Bürgergeld, die sogenannten Aufstocker. Das sind oft Alleinerziehende mit Kindern. Bleiben also noch rund 1,7 oder 1,8 Millionen Menschen übrig, die prinzipiell arbeiten können. Und im Wahlkampf-TV-Duell mit Olaf Scholz zumindest wusste Friedrich Merz noch genau, was er mit diesen 1,7 oder 1,8 Millionen machen will.
Wenn wir nur ein Viertel von denen zurückholen in den Arbeitsmarkt, sind wir bei 400.000, die wir im Arbeitsmarkt gut gebrauchen könnten. 700.000 offene Stellen im Jahresdurchschnitt 2024. Und 400.000 Bürgergeldempfänger mehr in Arbeit, mal 1,5 Milliarden pro 100.000 sind 6 Milliarden, die Sie leicht und einfach beim Bürgergeld einsparen können. Das System muss geändert werden. Wir wollen eine neue Grundsicherung, ja, für diejenigen, die sie brauchen, aber bitte diejenigen, die arbeiten können, müssen.
Ja, das klingt erstmal logisch, hast du auch eben darauf hingewiesen. Anna, warum nochmal wird das jetzt nicht genauso gemacht?
Naja, zuerst sind die Jobcenter, die ja dafür zuständig wären, genau das durchzuführen, was Friedrich Merz sich wünscht, nämlich die Leute zu nehmen und in einen Job zu stecken, chronisch unterbesetzt. Die betreuen teilweise 3-4-mal so viele Leute, wie sie eigentlich betreuen sollten. Dann haben viele der Leute, über die wir reden, bei diesen 1,9 Millionen Menschen Vermittlungshemmnisse. Und zu Vermittlungshemmnis gehört schon, wenn du 2 Jahre arbeitslos bist. Dann will dich oft schon keiner mehr, weil warum warst du denn 2 Jahre arbeitslos? Du musst ja irgendwie komisch sein, ne? Dazu führt letztendlich das auch, wenn man immer über Bürgergeldempfänger redet, als wären sie ein bisschen blöd. Und dann kommt hinzu, dass das Selbstbewusstsein der Leute schwindet, weil man die erstmal wieder daran gewöhnen muss, wie es überhaupt ist, zu arbeiten und wo die hingehen können, wo sie sich bewerben können. Also das ist einfach, ich finde dieses Thema so interessant, weil es so zutiefst menschlich ist. Es wirft uns sehr darauf zurück, was können Menschen eigentlich, wie funktionieren sie. Und es ist eben nicht technokratisch, so wie es manchmal dargestellt wird. Ja.
Wenn man Anna zuhört, gewinnt man den Eindruck, dass auch von den 1,8 Millionen viele gar nicht wirklich vermittelbar sind. Wie blickst du darauf, Dorothea?
Ich finde das eine sehr unmenschliche Art der Resignation. Ich glaube tatsächlich, dass die Aktivierung möglich ist. Unter Umständen teurer, als ihnen einfach nur das Geld rüberzuschieben. Dänemark ist ja dafür ein Beispiel. Tatsächlich, was Anna sagt, stimmt absolut. Es gibt zu wenig Personal, die sich intensiv mit diesen schweren, schwierigen, zu integrierenden Fällen, die eben sehr lange schon ohne Job sind oder eben noch krankheitsbedingt, vielleicht psychisch belastet, alle möglichen Dinge kann man sich ja da denken, sich um die so zu kümmern, wie das früher das Sozialamt gemacht hat. Es gab ja die Zusammenlegung von damals
Sozialamt und Arbeitsamt.
Genau. Und es ist so, dass eigentlich diese Jobcenter sehr stark noch immer eigentlich auf diejenigen und damit auch gut klarkommen, die zu vermitteln sind, die leicht zu vermitteln sind. Ein Unternehmen macht Pleite, das sind Fachkräfte, die kriegt man irgendwo anders unter in diesen Zeiten, wo eben doch der Arbeitsmarkt noch immer sehr robust ist.
Du meinst, das und, können die gut, aber so quasi das, wo es ins Menschliche geht, die soziale Betreuung nicht
da
so.
Da braucht man eine individuelle Prüfung und da ist es eben nötig, auch Angebote zu haben, aber nicht unbedingt, so wie man das jetzt halt sagte, dass die Ausbildung vorgeht oder die Weiterbildung und man dann eben sagt, also du kannst einen Computerkurs machen oder eben gehst Regale einpacken, dann würde ich auch eher den Computerkurs machen wollen. Mhm. Beispielsweise hat man das eben gemacht für Ukrainerinnen, wo man eigentlich sagt, also in anderen Ländern arbeiten die, also ich halte die überhaupt nicht für faul, ich halte die auch für gut qualifiziert, wie übrigens ein Großteil der Bezieher von Bürgergeld. Das ist nicht die Debatte, ob die fauler sind als andere, aber manche haben halt eben Anlaufschwierigkeiten und da ist zum Beispiel aus meiner Sicht ein ganz großer Fehler gewesen, Zeitarbeit bei dieser Vermittlung so zu diskreditieren, weil bei Zeitarbeitsfirmen, das war früher eigentlich immer der beste Weg aus der Langzeitarbeitslosigkeit über Zeitarbeit in den Arbeitsmarkt zu kommen, das hat man aber so schlecht geredet. Nur da ist es so, dass die Zeitarbeitsfirmen ja ein finanzielles Interesse dran haben, dass das klappt. Und dann klappte das eben auch. Das heißt, die rücken den Leuten dann eben auch mehr auf die Pelle, dass die auch wirklich morgens aufstehen, wenn die, was ich irgendwie vielleicht da ja, Schwierigkeiten haben oder so, fahren die manchmal auch selbst zum Betrieb hin, damit es eben klappt, damit sie halt auch ihr Geld kriegen.
Ulrike, ist das ein Mittel, um Leute aus der Grundsicherung heraus in die Jobs zu bekommen, ihn wieder ein bisschen stärker auf die Pelle zu rücken?
Auf andere Art und Weise. Ich würde gerne aufgreifen, was Dorothea gerade zu Recht erwähnte. Es war Teil der Hartz-Reformen damals, dass in Deutschland Leute sozusagen arbeitsfähig geschrieben wurden, die im umliegenden europäischen Ausland längst nicht als arbeitsfähig gegolten hätten. Und wir haben
deshalb
einen ganz, ganz hohen Anteil von Leuten, die faktisch psychisch krank sind. Und aufgrund von psychischen Krankheiten aller Art, und wir wissen alle, jede einzelne psychische Erkrankung ist anders, macht Leute anders, arbeitsunfähig. Und wir haben einen so hohen Anteil von denen, die offiziell arbeitsfähig sein sollen, weil sie angeblich 3 Stunden arbeiten könnten, die nirgendwo sonst als arbeitsfähig geschrieben würden. Und um diese Leute kümmern wir uns deswegen nicht, weil eben die Jobcenter sozusagen nur auf Arbeitsvermittlung aus sind und nicht die geringste Absicht haben und dafür auch nicht qualifiziert sind und das auch nicht verwaltungstechnisch schaffen, sich mit dem Ausmaß dieser psychischen Erkrankung zu befassen.
Und dann müsste es ja auch erstmal die Zahl an Therapeuten und Therapeutinnen geben, die dann Kapazitäten hätten.
Das kommt noch dazu. Weil wir aber behaupten und sie so behandeln, als wären sie arbeitsfähig, haben wir überhaupt ja diese relativ hohe Zahl von Leuten, die offiziell erwerbstätig sein könnten innerhalb der Bürgergeldstatistik. Und da fängt das Problem ja schon an. Wir wissen überhaupt nicht, wer von diesen 1,7 oder 1,8 Millionen überhaupt tatsächlich arbeitsfähig wäre, in dem Sinne, wie es ja vom deutschen Arbeitsmarkt gefordert wird. Und das sind ja nicht nur Regaleinräumerjobs, über die wir hier reden. Wir reden über so viele Jobs, die wirklich ein Mindestmaß an Leistungsfähigkeit voraussetzen, das von den Leuten einfach nicht erbracht wird. Mhm. Und mein Vorschlag wäre, damit erstmal ehrlich und offen umzugehen, wen wir in dieser Republik für arbeitsfähig erklären, der es definitiv nicht ist, und wem wir aber genau die Leistung vorenthalten, die er definitiv bräuchte, um auch nur in die Nähe eines Arbeitsmarktes zu kommen.
Was machen wir mit den offenbar vielen Menschen, die wegen psychischer Probleme nicht wirklich an die Arbeit kommen? Oder sagst du, das ist gar nicht so groß, das Problem, Dorothea?
Ich glaube, es gibt vielfältige Problemfälle und Lagen. Da ist die psychische Erkrankung auf jeden Fall auch eine. Und ich hatte ja schon gesagt, ich finde es humaner, sich mit den Leuten zu beschäftigen, es ihnen vielleicht auch unbequemer zu machen, aber vielleicht die Möglichkeit, eben wieder doch reinzukommen in eine Gesellschaft. Ein Punkt will ich nur sagen, ob wir wirklich so viele, also sozusagen gar kein Problem haben, weil wir nur so tun, als wenn so viele erwerbsfähig wären, die es eigentlich gar nicht sind. Wir haben ja diesen Feldversuch, es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber wir haben diese vielen ukrainischen Flüchtlinge, Frauen, vielfach Alleinerziehende, sehr oft, weil eben die Männer an der Front sind. Und wenn man sich da anguckt, wo bei uns die Beschäftigungsquote, die Erwerbstätigenquote ist und vor allen Dingen auch der Bezug von Bürgergeld, denn manche von denen arbeiten, haben einen kleinen Job, aber die wenigsten arbeiten Vollzeit oder so, dass sie sich davon unterhalten können und ihre Kinder, und die meisten arbeiten gar nicht. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Diese Frauen sind vielfach gut ausgebildet, sie könnten hier was tun und man schafft es nicht. Also das ist für mich ein sehr deutliches Zeichen, dass wir keineswegs härter sind, was diese Einordnung angeht als andere Länder und die Anforderungen, sondern vielleicht eben es nicht schaffen, den Anreiz. Also wir haben Sozialleistungen, die gehen ja übers Bürgergeld hinaus. Wenn jemand einen kleinen Job hat, dann kriegt er Kinderzuschlag, da verdoppelt sich das Kindergeld. Er kriegt die Wohnkosten übers Wohngeld mit. Und dieser Mix ist so schlecht abgestimmt, das sagen ja Institute wie das Ifo-Institut beispielsweise, dass eben immer, wenn man dann seine Arbeitsleistung erhöht, dass das alles weggenommen wird bei den Sozialleistungen, die man dann kriegt. Ich kann keinem einen Vorwurf machen, wenn er sich wirtschaftlich mit Arbeit nicht verbessern kann, dass er dann da zögert.
Ich habe das Gefühl, das geht jetzt durcheinander. Also ich habe dir bis jetzt in allem zugestimmt. Da würde ich zum ersten Mal sagen, wir sprechen eigentlich, wenn du darüber sprichst, über ein anderes Problem. Weil mit dem Bürgergeld, dem Kinderzuschlag und dem Wohngeld, wenn man sich das anguckt, das schmilzt richtig toll ab. Das sind wirklich, man kann am Ende noch irgendwie so und so viel Wohngeld und dann noch ein bisschen Kinderzuschlag und so. Also das ist wirklich, das ist eine ganz tolle Kurve. Das Problem
ist doch... Was meinst du mit toller Kurve? Also so, wie es eigentlich sein soll.
Das ist letztendlich so, wenn ich aus dem Bürgergeld es rausschaffe und dann aber immer noch zu wenig Geld habe, mich zu ernähren, dann bekomme ich Kinderzuschlag und Wohngeld. Und wenn ich dann mehr arbeite oder mehr verdiene, dann schmelzen Kinderzuschlag und Wohngeld langsam ab. Das Problem ist dann meiner Ansicht nach, das vielleicht habe ich auch die vollkommen falschen Zahlen im Kopf, der gravierendste Abfall ist bei einer unteren Mittelschicht mit vielen Kindern, die zum Beispiel Stunden erhöhen will. Also wenn ich als Vater von 3 Kindern 3.000 Euro verdiene, dann ist es das Gleiche, wie wenn ich 5.000 Euro verdiene, weil meine Sozialleistungen quasi mir diese 2.000 Euro schon ersetzen würden. Und das ist natürlich absurd. Ja, natürlich müsste man das ändern, aber ich finde das in der Mittelschicht viel gravierender, weil beim Bürgergeld ist es tatsächlich so, dass wenn ich mich herausarbeite, also wenn ich arbeite, habe ich immer mehr, als wenn ich Bürgergeld beziehe. Aber wenn ich arbeite, habe ich mehr, als wenn ich Bürgergeld beziehe. Das ist erstmal so. Ja, aber ich gebe dir recht darin, dass es manchmal so ist, dass es sich für die Leute nicht nach mehr Geld anfühlt. Weil ich zum Beispiel nur 200, 300 Euro mehr habe im Monat, wenn ich arbeite, als wenn ich Bürgergeld beziehe. Und da kann man sagen, dafür lohnt sich für mich Arbeiten nicht. Das stimmt. Das sehe ich absolut. Ich möchte nur nicht, dass wir dahin kommen, dass wir das andere nicht auch aufgreifen. Weil ich finde, das ist das größte Problem der Mittelschicht, dass wir quasi durch Abgabenzahlungen, durch Steuern, durch dieses ganze System, auch mit den Sozialleistungen, keinen Anreiz haben, mehr zu arbeiten oder sich im Gehalt zu verbessern.
Aber das ist doch bei Hartz IV auch so. Bei Hartz IV, das heißt ja jetzt oder Bürgergeld, Entschuldigung. Ich war zu lange bei Hartz IV mit der Beschäftigung. Aber beim Bürgergeld.
Ich war auch zu lange bei Hartz IV.
Dass wir eben auch da das so haben, dass man ein kleines Taschengeld behalten darf, wenn man einen Job hat. Und was danach ist, wird zu einem hohen Teil eben dann automatisch wieder abgezogen. Und das führt auch dazu, ich meine, wir haben fast 40% unserer Alleinerziehenden in Bürgergeld. Das ist EU-weit.
Aber das kannst du ja nicht ändern,
das ist EU-weit. Doch, man kann es ändern.
Ohne den Bezieherkreis des Bürgergelds extrem zu vergrößern.
Nein, weil wenn das wird man machen müssen. Also man braucht bloß eine andere Anreiz. Es muss sich jede Stunde
mehr. Der Anreiz, da hätte ich wirklich gerne einen konkreten, sag mal konkret, was wäre der Anreiz?
Ich würde den Leuten halt Jobs anbieten oder das Angebot auch zu sagen, eine Weiterqualifizierung. Ich würde ihnen nicht 8 Stunden Freizeit am Tag anbieten.
Das ja, da bin ist ich aber absolut vielen, bei dir. Da bin
weil ich glaube,
bei
das
dir.
Sieht sozial aus, dann zu sagen, also es geht immer weiter, die Zahlung. Aber in Wirklichkeit hält man die Leute in dieser Armut gefangen.
Aber da hast du jetzt noch nicht meine Frage beantwortet. Ich bin absolut bei dir. Ich habe gerade noch einen Kommentar geschrieben. Wir brauchen ein Recht auf Arbeit. Jeder, der in Bürgergeld fällt, sollte gleichzeitig einen Job angeboten bekommen.
Genau.
Aber du hast die Lösung dafür, dass wenn du dieses Taschengeld nur die Leute behalten lässt, je mehr du das Taschengeld erhöhst, desto mehr Leute haben rechtmäßig Anspruch auf Bürgergeld.
Dieses Problem haben wir immer, wenn wir sagen, wir gehen an keine dieser Leistungen raus. Auch bei dem, was du ja eben auch gesagt hattest, mit diesem Mix von Wohngeld und Kinderzuschlag, ist genau das gleiche Problem. Entweder wir kürzen diese Leistung runter wieder, da wo sie mal waren. Die Ampel hatte ja sehr angehoben, das hatte aber Gründe. Gerade das Wohngeld, der Bezieherkreis ist ja deutlich ausgeweitet worden, weil man gesagt hat, man muss was machen mit den Mieten. Das Problem ist immer, dass wir am Sozialstaat, wenn wir den haben, gucken müssen, wie viel wollen wir, was sagen wir, was ist sozusagen die Grenze, was muss gezahlt werden und wie kriegen wir dieses Rausschleichen hin. Und wenn wir so großzügig bleiben, wie wir jetzt sind, ich will das gar nicht in Frage stellen.
Das heißt, du würdest
den Regelsatz kürzen? Ich würde das gar nicht in Frage stellen, dann muss man dieses länger rauswachsen lassen.
Aber dann hast du viel mehr Bürgergeld.
Aber ich würde halt sehr viel mehr kontrollieren, was Schwarzarbeit angeht. Wir steuern auf einen Rekord bei Schwarzarbeit. Es geht sehr oft dahin. Deswegen würde ich eben die Leute, die halt keinen Job haben, ich würde die häufiger einbestellen. Alles das, was damals Schröder auch gemacht hat. Und ich würde mit solchen Sachen wieder kommen wie 1-Euro-Jobs. Ich würde den sozialen Arbeitsmarkt ausweiten. Ich würde alles machen, um zu aktivieren und vor allem die Zeitarbeit.
Wenn ich darf, sage ich später noch was zu 1-Euro-Jobs.
Ja, ich würde gerne Ulrike aktivieren, weil wir sind hier für Vollbeschäftigung und sie hat euch fasziniert zugehört, wie ich auch, aber möchte jetzt selber was dazu beitragen.
Ja, ich würde gerne zu der konkreten Personengruppe kommen, über die ihr gerade spricht, die Ukrainerinnen. Also Ukrainer und Ukrainerinnen, aber 3/4 der Erwachsenen sind Frauen. Und ja, deren Arbeitsmarktintegration, nachdem sie nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine zu kommen begannen, war gering. Aber es gibt ja kaum eine aufmerksamer beobachtete Gruppe innerhalb der Arbeitslosen als diese Ukrainerinnen. Und es ist ja bereits erkannt worden, dass deren Arbeitsmarktintegration nicht so berühmt war, auch nicht im europäischen Vergleich, weswegen ja schon eine Menge passiert ist.
Ja.
Und die jüngeren Erhebungen zeigen ja, dass sie erstens wollen sie zum allergrößten Teil hier auch arbeiten. Ein wachsender Anteil von ihnen will hier auch bleiben, was ja verbunden ist mit der Idee, hier auch arbeiten zu wollen. Und zu meinen, dass sie jetzt diejenigen seien, die man meinetwegen durch verschärfte Sanktionen oder so in den Arbeitsmarkt schneller pressen könnte, nachdem sie überhaupt erstmal Deutsch lernen etc. pp. Müssen, halte ich ehrlich gesagt für eine Chimäre. Also ja, sie geben an, dass sie hier arbeiten wollen, aber wir verstehen doch alle, dass viele von ihnen all dieweil hier eigentlich auch auf heißen Kohlen noch sitzen, weil sie denken, sie könnten bald zurück. Also wenn wir uns konkret angucken, wer das ist, aus welchen Gründen sie gekommen sind, wie sie hier leben und unter welchen Bedingungen sie hier möglicherweise nur ausharren in der Hoffnung, dass in der Ukraine bald wieder Frieden herrsche, ist doch klar, dass nicht alle von ihnen unmittelbar als Regaleinräumerinnen zu arbeiten begonnen haben. Und natürlich ist es so, dass schon in den, im Wahlkampf war schon Thema, dass diese Ukrainerinnen eben jetzt keinen Bürgergeldbezug mehr haben sollten, sondern dass sie eben Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen sollten, in der Vermutung, dass wir noch viel mehr Flüchtlinge sehen.
Das ist für alle, die seit dem 1. April 2025 hier hinkommen. Gilt das?
Ja. Da liegt doch sozusagen der Hase im Pfeffer. Man möchte den Frauen, also mehrheitlich Frauen, denen man eine verhältnismäßig großzügige Leistung hat zukommen lassen, auch aus Anerkenntnis der Grausamkeit dieses Krieges, denen möchte man diese Leistung wieder entziehen. Das ist passiert. Und die sollen jetzt alle wieder rausfallen. Und ich sehe es kommen, dass in wenigen Monaten, wenn nämlich dann die neuen Leistungen, also die geringere Leistung bezogen werden, dass dann schon diese Koalition behaupten wird, dass ihre Maßnahmen im Bürgergeld greifen würden.
Insgesamt ist es so, dass 48% der Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher Ausländer sind. Das ist ein historisches Hoch. Das Gros davon sind Ukrainer. Aber deshalb, also es gibt auch Leute, die jetzt schon sagen, das deutsche Bürgergeld wird zum Ausländergeld. So hat es zum Beispiel unser Presseclub-Gast Felix Serau von der Neuen Züricher Zeitung neulich gesagt. Ist da was dran?
Ich glaube, dass die Akzeptanz hierzulande in der Tat darunter sehr gelitten hat. Weil es ist vielen, merkt es bei Kommentaren, nicht nur bei unseren Artikeln, auch beim, wenn es Presseclub, wenn es Deutschlandfunk ist und so weiter, dass manche Leute oder manche Personen hier zulande mit Schicksalsschlägen, nachdem sie lange gearbeitet haben, aber vielleicht eben dann in Erwerbsminderungsrente und so weiter, eben auf diese Grundsicherung irgendwann fallen. Mhm. Und es wird da auch völlig breiter Meinung eigentlich gesagt, das ist nicht zu viel, was die bekommen. Das ist übrigens auch meine Meinung, um das nochmal klarzustellen. Aber wenn Leute hierher kommen aus dem Ausland und wir großzügig Schutz gewähren, was wir für Ukrainerinnen getan haben, ich finde, das ist auch absolut wichtig und richtig gewesen, was die Polen aber auch getan haben. Und zwar früher als wir und genauso stark. Aber die Polen sagen trotzdem, die können aber arbeiten. Und sie tun es in Polen. Und sie tun es in den Niederlanden und Tschechien. Ich finde, das ist dann trotzdem ein großzügiges Schutzangebot. Es ist nicht notwendig zu sagen, sie müssen in ihrer Qualifikation gemäß einen Job finden, weil das ist bei fehlenden Sprachkenntnissen sehr schwierig. Und ich finde es auch den falschen Ansatz bei Bürgerkriegsflüchtlingen zu sagen, die sollen mal hier bleiben, weil die uns vielleicht nützlich werden könnten. Weil ich weiß nicht, wie die Ukraine jemals wieder aufgebaut werden soll, wenn man diesen Ansatz verfolgt. Der ist nicht gerade solidarisch.
Wir machen hier einen Punkt und blicken einmal kurz zurück, denn mit der Einführung des Bürgergelds im Jahr 2023 durch die Ampelregierung, die FDP hat damals auch mit zugestimmt, wollte die SPD vor allem eigentlich eines ihrer kontroversesten Kapitel ihrer Geschichte hinter sich lassen, die bösen Hartz-Reformen, Hartz IV, das Wort, an dem Dorothea immer noch hängt, wie sie gerade bekannte. Mit diesen Reformen trimmte Gerhard Schröder 2003 den Sozialstaat auf Effizienz und hier habe ich noch ein historisches Zitat.
Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.
Ulrike, war Hartz IV unterm Strich, ich weiß, viele Linke hatten Probleme damit, aber unterm Strich dann doch eine Erfolgsgeschichte?
In kleinen Teilen. Also unterm Strich nicht. Und es gab Erfolgsgeschichten innerhalb von Hartz IV. Ich habe den Schröder auch noch so gut im Ohr. Es kommt hier gerade eine Menge schlechtes Gefühl bei mir hoch. Aber natürlich war ein Kernteil der Hartz-IV-Absichten der, dass man eben das Lohnniveau insgesamt absenken wollte. Das ist kein Erfolg gewesen in dem Sinne, dass man den größten Mindestlohnsektor ganz Europas geschaffen hat und viel, viel, viel zu spät dann mit dem Mindestlohn endlich an dem Ende nachgebessert hat, damit das Lohnniveau nicht weiter auf diesem erbärmlichen Stand blieb, auf dem es jahrelang war. Und es gab so viele Fehler in Hartz IV, die ich bis heute unverzeihlich finde.
Anna hat eben zumindest genickt. Dorothea, was denkst du?
Der Beginn dieser Rede damals, der Agenda 2010, bezog sich übrigens nicht nur auf Hartz-IV-Bezieher, sondern auf die gesamte Bevölkerung. Und ich fände sowas dringend heutzutage auch nötig. Es ging auch darum, dass man die Rententeil privatisiert hat und gesagt hat, Eigenvorsorge muss sein. Es war bei der Gesundheit so. Und beides zusammen. Einerseits eben diese Aktivierung von Arbeitslosen. Die Durchschnittsdauer der Arbeitslosigkeit hat sich drastisch daraufhin verkürzt. Also viele Leute waren nämlich früher, wenn sie arbeitslos wurden, dass sie sagten, naja, dieses Jahr, was man Arbeitslosengeld kriegt, das nehme ich erstmal mit. Danach kriegt man Arbeitslosenhilfe, die bei vielen Jobs, die weggefallen sind, zum Beispiel Kohlekumpel, die mal richtig gut verdient hatten, so hoch war, dass die Chance, einen regulären Job mit gleicher Entlohnung zu finden, eigentlich fast null war. Gerade in diesen Zeiten von 5 Millionen Arbeitslosen. Ich fand, die Aktivierung war ein großartiger Erfolg. Wir hatten einen Jobboom, der in keinem anderen Industrieland vergleichbar erfolgt ist. Und das wiederum hat unsere Wirtschaft sehr stark gemacht. Ich denke, man kann einiges daraus wieder beleben. Das wäre sehr gut für Deutschland.
Die Gesetze kamen zu einer Zeit, als die Wirtschaft bereits anzog.
Ja, es gibt keine Evidenz dafür. Also ich höre das immer wieder. Ich finde das interessant. Ich war noch sehr jung, als Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre war. Aber ich habe vergeblich danach gesucht, dass man wirklich, und ich meine, das weißt du, du bist Ökonomin, es ist einfach wahnsinnig schwierig, für ökonomische Vorgänge Evidenz herbeizuzaubern, weil man kann nicht Deutschland nochmal zurückdrehen und die Hartz-Reform nicht machen und auf Play drücken und was anderes rausbekommen, ne? Und es kann eben gut sein, dass es sowieso passiert wäre, auch ohne die Hartz-Reform.
Evidenz gibt es zumindest für einen Umstand, dass es die SPD ziemlich durcheinandergewirbelt hat, dass sie sehr an Einfluss, an Stärke bei Wahlen verloren hat und dass viele Menschen ihnen diese Reform auch übel genommen hat. Deshalb eben dieser Versuch mit dem Bürgergeld, das Ganze wieder humaner zu machen. Was würdest du sagen, Anna, welches Menschenbild steckte hinter diesem reformierten Bürgergeld im Vergleich zu Hartz IV?
Naja, zunächst war ja ein großer Teil des Bürgergelds oder ein finde ich ganz prägnanter, dass man eben gesagt hat, Qualifikation vor Vermittlung in Arbeit. Und das lag ja nicht nur daran, dass man gesagt hat, wir wollen, dass die Leute länger in einem Job bleiben. Wir gehen davon aus, dass sie arbeiten möchten und dass ihnen nur die Qualifikation fehlt.
Ja.
Sondern das lag auch daran, dass die Unternehmen gesagt haben, wir brauchen Fachkräfte. Wir brauchen Menschen, die was können. Wir brauchen Leute mit einem Schulabschluss. Jetzt sagen die Unternehmen, nein, wir brauchen alle ganz viele Hilfsarbeiter. Also da scheint sich in den letzten 2 Jahren dramatisch was geändert zu haben am deutschen Arbeitsmarkt. Gut, kann man so und so sehen. Und dann würde ich sagen, es war gar nicht so eine wahnsinnig große Veränderung des Menschenbildes. Wir haben in Deutschland ein sehr gutes soziales Sicherungsnetz. Ja, es ist nicht so, dass die Hartz-Reformen an sich den Geist geatmet haben. Wir wollen Menschen knechten und unterdrücken und das Bürgergeld hat alles geändert. Es waren graduelle Änderungen, aber sie haben mit vielem aufgeräumt, was ich glaube, was damals aus Versehen passiert ist. Man hat zum Beispiel diese Regel gemacht in den Hartz-Reformen, dass Kinder von Hartz-IV-Empfängern nichts dazu verdienen dürfen. Nur 100 Euro. Die galt 16 Jahre oder länger. Das ist ja absurd, ja. Mhm. Aber es ist einfach nie jemand rangegangen bis zur Ampel. Es hat sich nie jemand getraut, das zu ändern. Obwohl wirklich across the board alle demokratischen Parteien gesagt hätten, das ist verrückt, das so zu machen. Ja. Und ich glaube, diese Sachen sind zurückgedreht worden. Mhm. Und dann leider in der Öffentlichkeit auch von den Sozialverbänden, auch von den Gewerkschaften sehr schlecht besprochen worden. Also die standen nicht hinterm Bürgergeld.
Jetzt hat eine Studie der Bertelsmann Stiftung kürzlich herausgefunden, dass die Zahl erfolgreicher Integrationen in den Arbeitsmarkt seit Beginn des Bürgergelds, also seit 2023, um 6% gesunken sind. Muss man da nicht feststellen, da ist tatsächlich was gescheitert?
Ich würde sagen, natürlich, wenn man ein System auf Qualifikation dreht, anstatt auf Vermittlung in den Arbeitsmarkt und als erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt gilt, Person A geht von keine Arbeit zu einer Arbeit, dann hat man einen Rückgang an Vermittlung in Arbeit, weil man mehr Vermittlung in Qualifikation hat.
Und das Ziel war aber langfristig.
Kann sein, dass es langfristig besser wird. Also es gibt eine Studie, wo man sieht, wenn man mehr Sanktionen macht, dann kriegen die Leute ungelernte Hilfsarbeiterjobs. Das funktioniert gut, das kann man so machen. Dann soll man mehr Sanktionen machen, wenn man mehr ungelernte Hilfsarbeiter will.
Dorothea?
Also selbst Andrea Nahles sagt ja, dass Sanktionen ein Mittel sind. Nicht, weil so viele Totalverweigerer sind, die findet man in der Tat nur ganz, ganz selten. werden. Aber weil allein der Effekt, dass es sowas gibt, eine Wirkung hat und eben auch den Vermittlern in den Ämtern halt sich darum bemühen, da was zu finden, eine Autorität gibt, weil es eben Maßnahmen gibt. Und man hat damals bei der Einführung des Bürgergelds, wir erinnern uns, ja im Vorfeld gesagt, also man setzt das erstmal aus, man gibt denen eine Zeit, wo man sie gar nicht anspricht sozusagen, halbes Jahr, glaubt man ihnen
alles. Der Stress sollte ein bisschen rausgenommen werden.
Ja, aber es ist die Frage, ob das ein sinnvolles Signal ist, wenn man davon ausgeht. Ich meine, wir haben ja vorhin von einem Menschenbild gesprochen. Man muss keineswegs irgendwelche Bevölkerungsgruppen für faul oder sonst was erklären. Ich habe nur einfach bei meinen eigenen Kindern gesehen, in der Schule, wenn es keine Noten gibt, wenn nicht geprüft wird, ob irgendwas auch geleistet wird, dann neigen die Kinder in der Regel dazu, nicht viel zu tun. Es gibt natürlich die Ausnahme. Es gibt immer die, die in jedem Feld immer fleißig sein werden und immer sich engagieren, ambitioniert. Die gibt
es
überall.
Gut, aber wir reden ja jetzt über Erwachsene.
Nur ich glaube, Erwachsene, und dieses ist gar nicht beschränkt auf Bürgergeldbezieher, sondern auch auf Arbeitnehmer, wo es auch so ist, dass, warum wird jetzt wieder gesagt, wir sollen mehr aus dem Homeoffice in die Betriebe kommen, weil man schon das Gefühl hat, ein gewisses Maß an sozialer Kontrolle ist für die Menschen nichts Schlechtes, der Mensch ist ein soziales Wesen, und das ist eben aufzugeben, um zu sagen, ja, der Mensch, der will ja eigentlich, aber der Mensch ist auch, der hat auch seinen inneren Schweinehund, und ich sage also das von mir.
Ich glaube, dass wieder mehr Arbeitgeber auf Büroarbeitszeit setzen, liegt eher daran, dass es dazu führt, dass Leute ihren Job kündigen, weil sie merken, dass sie ihre Kinder nicht aus der Kita abholen können, wenn sie 8 Stunden am Tag an einem Ort sein müssen, um dann eine Stunde zu pendeln und nochmal eine Stunde zu pendeln. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich würde auch gerne noch anfügen, dass bei mir persönlich sozialer Druck wirklich gar nicht funktioniert und ich dann am kreativsten und auch produktivsten bin.
Das sind die Besonderen, das sind die Kinder, die in jedem Schulsystem was lernen. Ich gehöre zur anderen Gruppe.
Vielen Dank, Dorothea. Wir wollen nochmal kurz auf das gehen, was jetzt im Koalitionsvertrag von Union und SPD tatsächlich an Veränderungen nochmal festgehalten wird. Die Ampel, das muss man hinzufügen, hat im vergangenen Jahr ihr eigenes Bürgergeld auch schon wieder in Teilen reformiert, auch einige Sanktionen wieder schärfer gestellt. Also hier heißt es nun von SPD und Union, das bisherige Bürgergeldsystem gestalten wir zu einer neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende um. Sanktionen müssen schneller, einfacher und unbürokratischer durchgesetzt werden können. Bei Menschen, die arbeiten können und wiederholt zumutbare Arbeit verweigern, wird ein vollständiger Leistungsentzug vorgenommen. Und da sind wir dann tatsächlich nochmal bei der Menschenbildfrage. Ist es ethisch und moralisch vertretbar, einem Menschen wirklich jegliche Leistung zu verweigern, ihm im Extremfall, wenn der dann auch wiederum stur bleibt, verhungern zu lassen? Passt das zu unserem Sozialstaat? Passt das zu unserem Prinzip Existenzminimum? Anna will lösen, aber Dorothea auch.
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage hinreichend geklärt.
Genau, darauf wollte ich eingehen, Anna. Und zwar, ich habe es nochmal nachgelesen.
Ich auch.
2019, dass gesagt wird, wenn jemand einen angebotenen Job nicht annimmt, ist davon auszugehen, dass er diese Leistung nicht braucht und kann komplett davon ausgeschlossen werden. Er ist dann gleichzustellen wie jemand, der keine Bedürftigkeit hat.
Du lässt einen entscheidenden Teil des Urteils weg.
Der entscheidende Teil war, dass dieser Sanktionen so ausgestaltet sein müssen. Aber es ist definitiv so, wenn jemand einen angebotenen Job, das ist ja sehr oft nicht der Fall, dass man einen angebotenen Job kriegt.
Lass mich kurz ergänzen, was der ganz entscheidende Teil dieses Urteils war. Wenn jemand einen angebotenen Job, von dem er sich selbst vollständig finanzieren kann, ablehnt, das heißt, er kann seine Miete zahlen, er kann seine Kinder versorgen, er kann sich selbst versorgen. Das ist die Voraussetzung. Und wie viele Jobs, die Bürgergeldempfängern angeboten werden, sind so.
Also das Urteil wirft eine Menge Fragen auf, aber in jedem Fall ist es so, dass es nicht zulässt, jemandem komplett alle Leistungen zu entziehen. Es lässt halt dieses Fenster offen. Und da stellt sich genau die Frage, was sind die Jobs, von denen das Gericht dort spricht, die jemand annehmen müsste? Ich glaube, dass sich die meisten Leute einig wären zu sagen, wenn jemand wiederholt einen zumutbaren Job ablehnt, mit dem er sich voll finanzieren könnte, dann wirft das ein Problem auf. Aber
ich habe den Passus, über den ihr hier redet, einmal da ich will ihn einmal vorlesen, wird eine solche tatsächlich existenzsichernde und zumutbare Erwerbstätigkeit ohne wichtigen Grund willentlich verweigert, obwohl im Verfahren die Möglichkeit bestand, dazu auch etwaige Besonderheiten der persönlichen Situation vorzubringen, die einer Arbeitsaufnahme bei objektiver Betrachtung entgegenstehen können, ist daher ein vollständiger Leistungsentzug zu rechtfertigen. Also die Möglichkeit ist schon gegeben, aber quasi die Hürden, die aufgebaut sind, sind relativ hoch.
Und deswegen finde ich es auch so populistisch, so zu tun, als gehe es jetzt darum, Leute endlich stärker zu bestrafen, die bisher nicht ausreichend bestraft worden seien. Also was ja so nervt an der ganzen Debatte ist, dass letztlich diese Koalition, namentlich der Unionsanteil dieser Koalition, immer so tut, als käme es was ganz Neues, was die Ampel nicht zugelassen habe, oder als würden jetzt Leute endlich bestraft, die es bisher nur rumschmarotzt hätten. Wir reden hier über ein winziges Fenster, was das Gericht offen gelassen hat, für eine sicherlich ausgesprochen überschaubare Zahl von Fällen, in denen Leute sich wirklich moralisch nicht haltbar verhalten. Und ich lehne es eigentlich, also die Summen, die die Jobcenter und die Arbeitsmarktexperten vermuten, die damit reinzuholen wären, sind so gering, dass sie also in keiner Weise noch nicht mal prozentual ins Gewicht
Dorothea,
fallen würden
bei der Reform. Kurz eine Frage an dich. Fändest du es denn gut, wenn jetzt mal das Bundesverfassungsgericht was anderes gesagt hätte und es möglich wäre, Leute, die nicht kooperieren, die auch Jobs verweigern, wenn man denen die Leistung auf null kürzen kann?
Es geht nicht, also nochmal, diese Totalverweigerung, diese Debatte hat übrigens nicht die Union, die hat Heil aufgemacht, also der vorige Arbeitsminister
Hubertus
Heil, der so getan hat, als wenn das das große Problem ist. Ich stimme dir völlig zu, dass das eine kleine Gruppe ist. Aber es gab ja Sanktionen, die FDP hat darauf bestanden, auch in Ampelzeiten, also auch bei dem neuen Bürgergeld damals. Aber eben die waren so gestaffelt, erst mit 10% und dann musste man irgendwie auch Verfahren einhalten, sodass die eigentlich überhaupt nicht verhängt wurden mehr. Und diese 30%, die jetzt möglich sind, die sind spürbar. Die gehen auch nicht beispielsweise an die Kindersätze ran, was ja auch nicht zulässig und auch nicht vertretbar wäre. Aber eben, um überhaupt zu zeigen, also ich kann dir schon was kürzen und das ist unangenehm. Das glaube ich, das einfacher zu machen, das halte ich für sinnvoll als Maßnahme innerhalb eines Portfolios an Instrumenten, die eben zur Verfügung stehen müssen. Ich glaube nicht, und da bin ich vollkommen dabei, ich halte auch das für populistisch, dass dies unser größtes Problem beim Bürgergeld ist, wie auch jetzt Frau Baas wieder ankommt mit Totalverweigerungen oder auch mit denjenigen, wo es mafiöse Strukturen gibt. Das
genau,
gibt
ein
es
Zitat
alles.
Von Bärbel Baas. Ja.
Das gibt es alles. Also dass eben, was ich zum Beispiel Roma-Familie oder Roma, gerade da ist es auffällig, eben aus Bulgarien, Rumänien hierher gelockt werden von obskuren, ja angeblich Arbeitgebern, aber die haben gar keine Jobs, sondern das sind dann...
Also gibt es das Problem jetzt oder nicht?
Ja, aber das ist ein Problem der Arbeitnehmer.
Das ist vor allem
ein großes Problem der Arbeitnehmerfreizügigkeit und nicht des
Bürgergelds. Und man könnte natürlich, genau, man könnte dagegen vorgehen, andere Länder tun das, dass wenn eben Leute eben auf Sozialleistungen angewiesen sind, die nicht im Land bleiben dürfen, das ist alles innerhalb der EU zulässig. Wir sind da ein bisschen lax, deswegen blüht es bei uns mehr als anderswo, aber das ist kein großes Problem. Und deswegen glaube ich schon, wir müssen an diese Anreizproblematik und nicht an diese Nebenkriegsschauplätze.
Ich würde dich gern was fragen, Anna.
Ja.
Du hast dich sehr mit der Wirkung auch von Sanktionen beschäftigt, sprichst auch von Betroffenen. Was machen die mit denen? Erzeugen die nur Stress oder können die tatsächlich ein Anreiz sein, um sich mehr zu bemühen?
Sanktionen sind wie Gefängnis. Natürlich werden weniger Leute verletzt oder umgebracht, weil es die Ankündigung einer Strafe gibt. Ja. Und trotzdem werden Leute verletzt und umgebracht. Gefängnis bringt für die Sozialisierung, für die Verhinderung von Straftaten relativ wenig. Es ist nur für die Gesellschaft ein Signal. Wenn jemand sich nicht gut verhält, dann wird er weggesperrt.
Ist für das Gerechtigkeitsempfinden.
Genau, also wenn man quasi...
Und ist das für dich ein Wert an sich? Also würdest du sagen,
Ich würde sagen, man kann keine Politik machen, die in der Bevölkerung großteilig keinen Rückhalt hat. Das ist völlig klar. Und ich glaube, dass die Sanktionen gerade für die Mitarbeiter in Jobcentern denen es ja gut gehen sollte, weil wenn es denen gut geht, wenn die zufrieden mit ihrer Arbeit sind, dann sind sie auch netter zu den Bürgergeldempfängern, dass die gerade für diese Leute gar nicht so unwichtig sind, weil die dann mal das Gefühl haben, ich kann jetzt wenigstens irgendwas machen.
Da das kommt hat jemand Dorothea zum ja auch gesagt,
zum Termin. Ich will jetzt irgendwie mal was tun. Ja. Ja?
Aber 30% runter.
Das ist immer noch Sanktionen,
50% runter.
Sanktionen sind für die anderen. Sanktionen werden nicht unsere Volkswirtschaft retten. Ich glaube, darüber muss man sich klar sein.
Ich glaube, deswegen haben wir sie jetzt auch schon alle als populistisch bezeichnet.
Ja, ich glaube, das ist nicht.
Aber ist das so eine Fehlsteuerung der Debatte, die natürlich auch auf Medienmechanismen abhebt, muss man mal ehrlicherweise sagen, weil die Sachlage.
Fast ist jetzt falsch, dass ich nach Sanktionen gefragt
habe. Nein,
hab.
Überhaupt nicht. Ich rede ja auch nicht von den hier vertretenen Medien, aber weil die Arbeitsmarkt- und Arbeitslosigkeitsdebatte eben en Detail so komplex ist und alle sich immer mit Zahlen bewerfen, möchte man immer irgendwas ins Spiel bringen, was wirklich jeder versteht und dass jemand, der sich weigert zu arbeiten, obwohl das könnte, bestraft gehört. Das versteht irgendwie jeder und dann wird darauf eben rumgekloppt und damit werden dann Schlagzeilen erzeugt. Und das weiß natürlich auch Bärbel Baas, die dann die Fälle, die namentlich aus Duisburg und Gelsenkirchen gemeldet wurden, von, wie sie dann meinte, eben mafiösen Strukturen, in denen Menschen ausgebeutet wurden und Gelder abgezockt wurden, die werden dann aufgeblasen. Bärbel Baas selbst wiederum macht jetzt ja eher besänftigende und, sagen wir mal, vorsichtige Geräusche, was den Gesetzentwurf angeht, den sie im Herbst vorlegen wird. Also die weiß selbst am besten, dass man auf der Welle eben nur begrenzt weit reiten kann.
Dorothea hat gesagt, dass sie den aktuellen Regelsatz von 563 Euro gar nicht kürzen würde. Wie sieht's bei euch aus, Anna? Ist das genug?
Das kann man nicht sagen. Ich sage immer, das Bürgergeld ist absolut ausreichend, wenn man davon alleine für 1 bis 2 Jahre lebt. Das, was man hatte, als es noch Sozialhilfe hieß, war zum Beispiel, dass man sowas wie weiße Ware ersetzt bekommen hat, wenn die kaputt gegangen ist. Das müssen die Leute heute als Darlehen beim Jobcenter aufnehmen.
Damit
oder
sind Küchengeräte, Waschmaschinen etc.
Genau.
gemeint. Ja.
Das müssen die Leute heute als Darlehen aufnehmen und das ans Jobcenter zurück abstottern oder sie kaufen es sich bei einem Online-Versandhaus und nehmen Schulden auf. Und das sind Momente, die Familien in Krisen stürzen können, wenn dann so ein Kühlschrank kaputt geht. Und das finde ich schon weiterhin einen Fehler im System, dass man Menschen unnötigen Stress macht. Ich verstehe aber auch, warum es so ist, weil es natürlich auch eine Gerechtigkeitsfrage ist, eine Familie, wo die Eltern arbeiten oder wo ein Elternteil arbeitet, wenn beide arbeiten, werden sie hoffentlich weit über dem Bürgergeldsatz sein, aber wo ein Elternteil arbeitet und die haben vielleicht nur 300, 400 Euro mehr, als wenn sie Bürgergeld hätten und da geht der Kühlschrank kaputt, dann kriegen sie den ja auch nicht. Ja, also und deshalb verstehe ich das unter Gerechtigkeitsaspekten, aber als Familie über Jahre, was ja viele Familien leben, über 10, 15 Jahre vom Bürgergeldsatz, was schlichtweg daran liegt, dass ja auch zum Beispiel, wenn ich in Erwerbsminderungsrente gehe, als junger Mensch, ich auch vom Bürgergeldsatz leben.
Ich habe es ja eingangs gesagt, du und deine Eltern mussten lange Zeit mit dem Hartz-IV-Satz klarkommen, bist als Kind von 2 Langzeitarbeitslosen aufgewachsen. Wie kommt man, und du musstest damit klarkommen, wie kommt man auf längere Zeit mit wirklich so wenig Geld klar?
Nicht gut.
Und was macht das mit einem, mit deinen Eltern, aber auch mit dir?
Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich gehe jetzt auf die Metaebene. Wenn Mäuse Stress haben, da gibt es Experimente, so Tierexperimente. Wenn man Mäuse unter Stress setzt, wenn man denen weniger Nahrung gibt, als sie eigentlich bräuchten und daneben Mäuse setzt, die genug Nahrung haben und dann gibt man beiden Mäusegruppen Drogen, mit denen sie sich betäuben können, dann tendieren die Mäuse, die zu wenig Nahrung haben, die quasi permanent unter Nahrungsstress sind, dazu Drogen zu nehmen und die anderen Mäuse nicht. Also das heißt, Stress, das Gefühl von Knappheit, fördert selbstverletzendes Verhalten. Es macht Menschen krank. Und da muss man sich halt überlegen, als Gesellschaft, ist es schlau, es so weit kommen zu lassen? Und ich persönlich würde sagen, wenn man nur evidenzbasiert drauf guckt, ist es nicht schlau. Dann sollte man Menschen eigentlich gut ausstatten, sodass sie quasi nicht permanent unter Cortisol stehen. Aber gleichzeitig gibt es gesellschaftliche Mehrheiten dafür, das so zu machen? Nein. Also muss man wohl oder übel damit leben, dass es so ist.
Wie blickst du auf das Phänomen, das Anna jetzt sehr anschaulich beschrieben hat?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich finde es auch wirklich bewundernswert, wie deine Eltern das geschafft haben. Ich meine, du bist, hast einen tollen Aufstieg, hast einen guten Job und so weiter. Also ich sehe es schon, nein, ich sag ja, ich finde Aufstieg eine tolle Sache.
Ich nicht.
Ja, wenn alle können nicht oben sein. Also so, und alle können nicht, also ich finde, unser Sozialstaat ermöglicht sowas. Ist nicht in allen Ländern so. Man muss es ja vergleichen. Wie ist es mit den 20% am unteren Ende der Einkommensskala, die von ihren Jobs leben müssen, die auch sehr wenig haben. Also es gibt ja Umfragen, 30% der Leute haben am Ende des Monats nichts, können nichts sparen, können überhaupt auch so. Das ist der Normalfall von ganz vielen,
ja,
Millionen
Arbeitenden. Weil Löhne zu niedrig sind, ja.
Ja, aber die werden ja ständig hochgesetzt. Also ich meine, weil so viel weg, naja, jetzt doch auch wieder, weil so viel weggenommen wird, weil der Staat ja da auch was wegnimmt und eben die Sozialabgaben halt auch sehr schon sehr früh einsetzen vollständig.
Das stimmt,
ich sag,
das
sind alles diese Anreizprobleme, von denen ich gesprochen habe. Ich sehe diese Stress bei wenig Geld, egal ob man das vom Amt kriegt oder selbst verdient. Es ist nur eben so, dass in einer Gesellschaft, gerade weil wir auch offene Grenzen haben und auch eine offene Gesellschaft bleiben wollen, es unmöglich ist, sozusagen die Löhne einfach komplett alle für 40% anzuheben. Und dann hätten wir relativ genau die gleiche Verteilung, weil ja es eine relative Sache ist. Also was man heute als Bürgergeld kriegt, wäre in den 60er Jahren ja eine ganze Menge gewesen. Das heißt, man damit vergleicht man sich natürlich zu Recht nicht, sondern man vergleicht sich mit dem, was heute ist. Und deswegen glaube ich, wir können diese Situation, dass derjenige, der vom der Gesellschaft lebt, den Stress nicht komplett wegnehmen. Es geht einfach aus ökonomischen Gründen
Das ist genau richtig. Und gleichzeitig ist es natürlich, quasi wenn man jetzt nur mit einer ökonomischen Brille drauf gucken würde, wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil man die Leute arbeitsunfähig macht dadurch. Aber du hast ja gerade schon gesagt, ein sozialer Arbeitsmarkt, mehr ausbauen, schneller in Jobs vermitteln, das würde natürlich helfen, ja?
Ja, der Paritätische hat ja seine Gründe, warum er und viele andere Verbände.
Paritätischer Wohlfahrtsverband.
Genau, Entschuldigung. Und viele andere Wohlfahrtsverbände und dergleichen haben ja ihre Gründe, warum sie sagen, 800 Euro und drüber seien eigentlich das Maß.
Müsste der Regelsatz sein, ja, statt den 563, die es aktuell
Regelsatz
sind.
Und die rechnen ja nicht so, als wenn sie jetzt allen Leuten gleichermaßen Geld schenken wollten, sondern sie gehen davon aus, was ist aktuell das Konsumniveau, was ist aktuell das, was eine Familie, was auch ein Alleinstehender zum Leben bräuchte. Und diese Debatte zum Beispiel vermisse ich, wie es zu der Kluft kommt zwischen 563 und den über 800 Euro, die andere veranschlagen. Und was wir denn eigentlich meinten, was wir davon dann vielleicht uns doch noch leisten könnten. Und es geht dabei nicht darum, für alle die Gehälter um 40% zu erhöhen, wie Dorothea gerade sagte, sondern ob die Gesellschaft so, wie sie jetzt ist, sich nicht mehr leisten könnte, um den Leuten, die in der Tat durch Armut unter Stress versetzt werden, es ein bisschen leichter gemacht werden könnte. Und das ist die Debatte, die ich viel lieber führen würde, als die über alle möglichen Streichungen an allen möglichen Ecken und Enden, angesichts dessen, was wir eben, wie du zu Beginn richtig gesagt hast, Markus, angesichts dessen, was wir eben gerade für ganz viele andere Dinge auch auszugeben imstande sind.
Ja.
Ja, da muss man sagen, wir haben in Deutschland, was die Arbeitskräfte angeht, mit Belgien zusammen die höchste Steuer- und Abgabenquote der Welt. Ich habe ein Problem damit, wenn man sagt, man könnte noch mehr auch an Sozialem machen. Man kann den Arbeitsmarkt auch nicht einfach verordnen, dass er Löhne so nach oben setzt. Das ist in der Marktwirtschaft nun mal schlichtweg nicht da. Wir fürchten ja um unsere Industriearbeitsplätze. Das sind die Bestbezahlten. Sowas wie unsere Autolöhne gibt es sonst weltweit nicht in diesem Bereich. Und wir verlieren diese gerade. Da kann man doch nicht sagen, dass für sämtliche Jobs auch ohne große Qualifikation wir mächtig anheben könnten, um es den Leuten leichter zu machen. Das ist eine Illusion. Und wenn man sich so überlegt, dass in der Ukraine der Durchschnittslohn bei etwa 500 Euro liegt und wir haben 563 Euro als Regelsatz für eine alleinstehenden Bürgergeldempfänger, da merkt man schon, innerhalb Europas haben wir so große Unterschiede. Da können wir auch nicht einfach sagen, ein Wirtschaftssystem sozusagen die wirtschaftlichen Realitäten ignorieren.
Das wäre ein schönes Schlusswort, aber
ich will eine Sache wirklich noch sagen. Ulrike, du hast gerade gesagt, man soll nicht über Streichungen an allen Ecken und Enden diskutieren. Ich würde schon mal über Streichungen an allen Ecken und Enden diskutieren wollen.
Was willst du streichen?
Dieses System einfach kaputt ist und nicht funktioniert so, wie es ist. Und ich würde zum Beispiel sämtliche Maßnahmen streichen, in denen Leute zwangsbeschäftigt werden und in irgendwelche Computerkurse gesetzt, die nichts bringen und die extrem teuer sind. Es gibt einen ganzen Industriezweig an Firmen, die sich nur darüber finanzieren, Jobs an oder Maßnahmen zu machen für Arbeitslose.
Da nicken hier alle am Tisch.
Es bringt nichts. Ich würde nicht 20 Milliarden Euro im Jahr für Mieten ausgeben von Bürgergeldempfängern, sondern ein schlaues Gesetz machen, das damit aufhört. Ja, ich weiß nicht was, aber Politik wäre dazu da, das zu stoppen, weil es ist absurd. Also man soll schon, finde ich, über Streichungen reden. Es gibt wahnsinnig viele unnötige Dinge, die passieren. Mhm. Wenn ich einen Brief in den Briefkasten des Jobcenters in Dortmund werfe, wird er nach Köln geschickt, eingescannt und per E-Mail an die Mitarbeiter des Jobcenters geschickt. Das würde ich auch zum Beispiel gerne streichen. Also bitte über Streichungen reden.
Dann lass uns über mehr Effizienz reden an dem Ende. Ja.
Und mit der Briefzusendung wollen wir es dann für heute belassen. Danke für die angeregte Diskussion. Ihr habt mir auch noch Rubriken mitgebracht, die Themen betreffen, die ansonsten in dieser Woche eine gewisse Relevanz hatten. Und Dorothea, wir beginnen mal mit deiner Rubrik.
Da musste ich laut lachen.
Worüber?
Ja, es gab eine Meldung, und zwar die AfD hat bei der Bundesregierung angefragt, welches denn die häufigsten Vornamen bei Bürgergeldempfänger sind. Und heraus kam Michael, Andreas und Thomas.
Und sie hatten,
und da hab ich musste ich sehr lachen, weil das alles so typische Babyboomer-Namen sind. Mhm. Ich frag mich.
Sag nochmal gerade welche.
Michael, Andreas und Thomas, so hießen in meiner Klasse damals ungefähr alle.
Christian und Markus fehlen noch, aber gut, ja.
Das fand ich sehr humorvoll und die AfD, glaube ich, weniger.
Lassen wir drüber reden. Die AfD hatte natürlich vermutet, dass da arabisch klingende Namen auftauchen, oder? Oder ukrainische.
Ja, das war ja der vierte Name, war ja, glaube ich, Olena, ne?
Der fünfte. Dann kam, also es kam dann schon welche, aber ich fand gerade diese ersten drei und gerade diese schon sehr bemerkenswert.
Ja, ist ja schön bei dem ständigen Versuch der AfD quasi das System, die anderen Parteien und ihr Wirken vorzuführen, ist das jetzt mal nach hinten losgegangen. Ne?
Genau.
Dann sind wir bei deiner Rubrik, Ulrike.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Stefan Aust, ehemaliger und langjähriger Spiegel-Chefredakteur und später dann Weltherausgeber bis, glaube ich, letztes Jahr, wurde am heißesten Tag des Jahres, also am bisher heißesten Tag des Jahres, am Mittwoch dieser Woche gefragt, was er denn von der laufenden Klimadebatte halte. Die war halt ausnahmsweise und endlich wieder in den Medien, nachdem es eben überall so heiß war. Und er stand also auf einem Pferde- und Reitfestival in Aachen, wo es an dem Tag über 39 Grad waren. Und er sagte, die ganze Klimadebatte habe Züge einer ziemlich verrückten Religion angenommen. Und ich weiß nun, dass Stefan Aust jede Klimadebatte seit vielen Jahren bekämpft, aber ich dachte, wann hat der intellektuelle und moralische Verfall dieses Mannes eigentlich begonnen und können sich Welt- und Spiegelredakteurinnen und Redakteure vielleicht daran erinnern? Das wäre meine Frage gewesen.
Also okay, da kann ich dir sagen, er war noch absolut klar bei Sinnen, als er mich im Jahr 2004 beim Spiegel eingestellt hat und ich mein Vorstellungsgespräch bei ihm hatte. Damals war das ein Chefredakteur, von dem ich dachte oder den Eindruck hatte, er hat ein sehr gutes Gespür für die Themen, die alle beschäftigen, hat wunderbare Titelbilder gemacht. Also es muss auf jeden Fall, wenn das denn so ist, was du da beobachtest, nach dieser Zeit passiert
sein. Also er ist nach wie vor bei unseren Weltlehrern sehr beliebt und er hat auch noch in den letzten Jahren Fernsehpreise eingeheimst für etliche Themen. Also ich glaube, der ist noch sehr auf der Höhe und ich fände, wenn mehr ältere Leute, der Mann ist über 70, derart scharfsinnig sind, man muss ja nicht alle seine Meinungen teilen, viele tun es, dann Hut ab. Also mehr fleißige ältere Herren und Damen wäre
das sei unbenommen. Aber ich glaube, ein bisschen faul war er schon beim Nacharbeiten der Fakten rund um den Klimawandel, oder?
Ich glaube, was er meinte, ist, dass in dieser Woche angesichts von Hitzetagen immer gleich die große Klimadebatte wieder rangeführt wurde. Also Destatis, also das Statistische Bundesamt, hat Zahlen vorgelegt. Wir hatten in den letzten 3 Jahren gar nicht so sehr viele Hitzetage und vor allen Dingen nicht so sehr viele Behandlungen im Krankenhaus wegen Hitze. Und es tut doch oft, also ich glaube, eine halbe Tagesschau ging nur ums Wetterphänomen und das kann man durchaus als ein bisschen übertrieben, wenn dann mal der Sommer richtig da ist.
Ohne die Langfristbedrohung durch den Klimawandel dadurch zu relativieren.
Genau. Das muss man ja nicht tun.
Ich habe festgestellt, dass vielen Leuten auch in meinem engeren Umfeld gar nicht klar ist, dass Klimawandel oder Klimakrise nicht heißt, dass es einfach ganz heiß wird, sondern dass es halt Extremwetterlagen gibt. Also dass es erst ganz heiß wird und dann ganz viel regnet. Und Oder ganz schlimm windet. Und in meiner unmittelbaren Nachbarschaft sind in der letzten Woche 2 Bäume umgestürzt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mir das jemals passiert wäre. Aber okay, vielleicht war das auch schon immer so.
Nein. Dass Bäume umstürzen, weil eigentlich schon auch.
Wegen ein bisschen Wind?
Aber ich meine, es hat doch ganz schön gestürmt in Deutschland.
Genau, es war eine Extremwetterlage. Ja. Und nachdem wir jetzt monatelang über so viele andere Dinge geredet haben und endlich der Klimawandel an einem einzigen Tag wieder das Ausmaß der Berichterstattung bekommt, das ihm die ganze Zeit schon dringend hätte zugemessen werden müssen, zu behaupten, wir hätten es mit einer Religion zu tun. Das halte ich für dermaßen abwegig, dass, obwohl ein hervorragender Redakteur wie dich eingestellt hat, Markus, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass bei dem Mann im Kopf alles richtig funktioniert.
Okay, es war deine Rubrik, deshalb gehörte dir hier auch das Schlusswort und wir kommen zu Annas Rubrik.
Performer der Woche.
Ich habe was ganz Unpolitisches mitgebracht.
Sehr gut.
Die 11-jährige Lina Heide hat an einem Gymnasium in Bonn ihr Abitur bestanden. 11 Jahre alt. Ist das nicht komplett absurd? Und lustig daran, ich habe dann einen Text in der FAZ gelesen, in dem stand, ich glaube schon im Teaser, ja, das Schulsystem ist ja für Hochbegabte oder Höchstbegabte wie sie, ist darauf nicht ausgerichtet. Deshalb war ihr Weg sehr schwer. Und ich dachte, ja gut, Leute, man kann auch echt ein System nicht auf alles ausrichten. Ja, also okay, dann macht jemand mit 11 Abitur, war ganz schwierig,
da
innerhalb
sind die
von
meisten,
6 Jahren das komplette deutsche Schulsystem zu durchlaufen.
Das sind die meisten in der 5. oder 6. Klasse
es
mit
ist,
11 Jahren.
Das ist Wahnsinn, oder?
Ja, krass.
Hut ab trotzdem.
Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir.
Und nächste Woche?
Damit sind wir am Ende und es bleibt nur noch der Blick in die nächste Woche. Da könnt ihr mir noch mal kurz helfen in der Vorbereitung des Apofika Presseclubs der nächsten Woche. Was glaubt ihr denn, was genau in einer Woche das politisch-gesellschaftlich relevante Thema der Woche wird, worüber wir dann hier gemeinsam wieder diskutieren werden? Was meinst du, Dorothea?
Also ich bin Ökonomin. Für mich wird die Haushaltswoche, also das Parlament kriegt erstmals die Gelegenheit, über den Schuldenhaushalt der Koalition zu debattieren. Und ich denke, das wird hoch hergehen.
Genau, am Mittwoch große Redeschlacht, dann wahrscheinlich auch im Bundestag.
Eingebracht wird der Dienstag, da redet der Finanzminister. Und Mittwoch ist dann die Generaldebatte, die dann natürlich darüber hinausgeht. Da wird sicher auch über Migration, über alles wie immer. Aber es ist eine heiße Woche und es gilt immer so als die Königsklasse der Parlamentsdebatten.
Ja, guter Hinweis. Was glaubst du, Ulrike?
Ja, geht mir genauso. Weil ich mir wünschen würde, dass, nachdem wir jetzt so viel über diesen Haushalt schon gesprochen haben, ja zu Recht, weil er ja so ein ganz außerordentlicher Schuldenhaushalt ist, dass wir mehr darüber reden, wofür wir das ganze Geld eigentlich ausgeben wollen, namentlich im Rüstungs- und Militärbereich. Weil alle halten
Für welche Waffenart jetzt?
Genau,
oder was?
Genau. Alle halten es für mutmaßlich richtig und wichtig, mehr in die Bundeswehr und ins Militär zu stecken. Aber ich habe bisher viel zu wenig darüber gehört, welche Waffen eigentlich mit welcher Begründung, zu welchem Zweck unbedingt angeschafft werden
müssen. Welche Waffe fehlt dir denn am meisten?
Also ich habe mir da bisher noch keine Bewertung zugetraut. Ich habe mir nur die Haushaltsberatungen zum Beispiel über die zu beschaffenden Schiffe angehört oder habe mir angehört, warum welche Panzer jetzt in welchem Volumen noch neu gebaut werden müssen. Und mir fehlt immer die Begründung, für welche Form von Kriegsführung, in welchem Ausmaß, bis zu welchem Datum das nötig sei. Ich glaube, wir sind da noch auf einem viel zu allgemeinen Pfad unterwegs. Es bedarf inzwischen der Detaillierung.
Anna, was ist dein Tipp? Worüber reden wir hier in einer Woche?
Kann man was gewinnen?
Ja. Was verrate ich später?
Ich glaube wieder was mit Krieg. Ich habe so ein Gefühl.
Ich hoffe nicht. Ich danke euch. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ebenso.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kugel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.